These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes und mir gegenüber hier im Aufnahmestudio sitzt mein Kollege Henning Noske, Leiter der Braunschweiger Lokalredaktion. Hallo Henning, schön, dass du da bist.
Bettina, grüße dich.
Henning, du interessierst dich für Eintracht Braunschweig und hast dich beruflich außerdem immer wieder mit einem Fall beschäftigt, von dem bis heute nicht klar ist, ob es sich um einen politisch motivierten Mord an einem Abtrünnigen oder um einen tragischen Verkehrsunfall handelte. Nämlich mit dem rätselhaften Tod des früheren Fußballspielers Lutz Eigendorf im März 1983. Laut Frankfurter Rundschau zählt er zu den spektakulärsten und bis heute nicht komplett aufgeklärten Todesfällen im Sport während der Zeit der deutschen Teilung. Am 5. März 1983 kommt der damalige Eintrachtspieler und DDR-Flüchtling Lutz Eigendorf auf der Braunschweiger Vorstraße gegen 23 Uhr in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallt mit seinem Alfa Romeo frontal gegen einen Baum. 34 Stunden später stirbt der Schwerverletzte im Krankenhaus Hollwedestraße. Eigendorf wurde 26 Jahre alt. Eine Blutprobe ergibt, dass er 2,2 Promille Alkohol im Blut hatte. Die Ermittler stellen fest, dass der Wagen nicht in irgendeiner Form manipuliert worden war. Außerdem gilt die Stelle ohnehin als Unfallschwerpunkt. In der Kurve hatten schon häufiger alkoholisierte Fahrer die Kontrolle über ihre Autos verloren. Das klingt erst einmal schlüssig und legt einen Unfall nahe. Um zu verstehen, warum trotzdem der Verdacht aufkam, dass Eigendorf ermordet worden sein könnte und es für diese Annahme nach Recherchen des Journalisten und Historikers Heribert Schwan auch Indizien gibt, müssen wir den Blick zunächst zurück aufs geteilte Deutschland und auf die Rolle des Lutz Eigendorf richten. Lieber Henning, wer war denn dieser Lutz Eigendorf?
Ja, man muss sich das vorstellen und man muss zurückblenden in die 1980er Jahre. Eigendorf, ein starker, prominenter DDR-Fußballer. Er gilt als der Beckenbauer des Ostens und er war in jeder Beziehung ein Vorzeigetyp der DDR. Schlosser gelernt zunächst einmal, aber dann hat er alle Jugendmannschaften, Jugendauswahlen durchlaufen. Er ist die große Hoffnung der DDR. Er nimmt dann, und das sind die höchsten Weihen, er nimmt dann den Dienst auf im Wachregiment der Stasi. Felix Dzerzhinsky, das ist also im Prinzip, sind das die Garden von Erich Mielke. Und er ist vom Stasi-Chef, Erich Mielke, ist er der große Liebling. Und der BFC Dynamo Ost-Berlin ist natürlich auch Erich Mielkes Lieblingsverein. Und jetzt ahnen wir schon, welche Kränkungen da eventuell von vornherein eine Rolle gespielt haben könnten, Bettina.
Ja, Eigendorf galt also in der DDR als staatstreu und unverdächtig, hast du ja eben schon geschildert. Und dann geschieht genau das, was alle überrascht, was auch seine Familie vollkommen überrascht hat. Am 21. März 1979 setzt sich der DDR-Nationalspieler nach einem Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern in den Westen ab. Auf der Rückreise kehrt er nach einem Einkaufsbummel seiner Mannschaft nicht zum Mannschaftsbus zurück. Wie haben denn die Familie und die DDR-Führung darauf reagiert?
Geschockt, total mit Schweigen und Verschweigen, denn das war nun tatsächlich etwas, das durfte nicht sein. Es gibt diese Schilderungen, wie also die gesamte Delegation, die in Kaiserslautern gewesen war, und auch die Mannschaft, wie die letztlich verstört und geschockt waren. Sie haben immer noch gewartet, dass er wiederkommt. Aber Eigendorf hatte sich einfach ins Taxi gesetzt und war erstmal, hatte sich von der Mannschaft entfernt. Alle schwärmten dann aus und er kam nicht wieder. Und noch während die Ostberliner Mannschaft nach Hause fährt, im Bus konsterniert, in der Nacht schon wird die Wohnung von der Ehefrau von Eigendorf wird observiert. Gabriele Eigendorf ist in dem Moment sofort natürlich Ziel Nummer eins. Sie soll isoliert werden. Es soll also auf jeden Fall verhindert werden, dass da noch jeglicher Kontakt stattfindet. Das Kind ist 3 Tage verschwunden. Sie haben ein kleines Kind, Tochter, 3 Tage lang verschwunden. Bis heute weiß man gar nicht, was in der Zeit passiert ist. Also mit allem, was die Stasi hatte, wussten sie sofort, was passiert war. Und jetzt mussten jegliche Kontakte unterbunden werden. Eine große Staatsoperation, eine große Stasi-Aktion lief sofort an.
Aber es irritiert ja auch mal, zunächst mal, dass der Eigendorf da einfach seine Familie, auch Frau und Kind, ja, zurücklässt, ohne ihnen auch vorher was gesagt zu haben. Was hat ihnen da getrieben? Gibt's da Erkenntnisse drüber, welche Ideen er mit dieser Flucht verbunden hat, auch in Bezug auf seine Familie?
Ja. Wir werden ja mehrfach an Schlüsselstellen noch drüber sprechen. Er wollte natürlich in die Bundesliga, er wollte auch Geld verdienen. Er war jetzt nicht der Typ Intellektueller. Er wusste schon, was man als Spitzenfußballer im Westen verdienen kann. Das strebt er an. Und seine naive Hoffnung war, dass er seine Familie nachholen kann. Und deshalb natürlich sofort ja auch die ganzen Stasi-Bestrebungen, das sofort zu verhindern. Und
Wie hat denn die Familie darauf reagiert? Wollten die nachziehen? Naja, also oder die waren ja überhaupt nicht darauf vorbereitet?
Gabriele war, Herbert Schwan hat das in seiner Fernsehdokumentation wunderbar gezeigt, hat sie ja auch interviewt. Gabriele war im Grunde genommen auch überfordert mit der Situation. Sie hat ihn nie wieder gesehen. Sie hatte nie wieder Kontakt. Das ist sofort unterbunden worden. Und sie hat dann irgendwann auch einmal gesagt, naja, abgehauen war er ja nun auch. Also da war auch eine menschliche Enttäuschung sicherlich irgendwo im Spiel, auch eine Überforderung. Und man muss vielleicht an der Stelle dazu sagen, dass die Stasi von jetzt an alles aufgeboten hat. Ein Jugendfreund von Gabriele der wurde auf sie angesetzt als Romeo, als Spitzel. Und sie verliebten sich dann auch wieder ineinander. Und er betrieb dann im Grunde genommen auch die Scheidung von Lutz Eigendorf. Adoptierte das Kind, man heiratete und Gabriele hat dann viel, viel später erst erfahren, dass das alles im Staatsauftrag passiert war, um letztlich ihre Beziehung mit Lutz Eigendorf zu zerrütten.
Also sie glaubte da an die Liebe und ja, er wollte sie eigentlich nur bespitzeln.
Alles immer vor dem Hintergrund, es war etwas passiert, was nicht sein darf. Und wir kommen jetzt auch dazu gleich, mit was extremem Aufwand Lutz Eigendorf dann ja auch in Kaiserslautern und in Braunschweig, also im Westen, von zig Spitzeln beobachtet worden ist.
Also auf beiden Seiten. Sowohl auf die Familie war, glaube ich, waren ja auch über 50 Spitzel auf Eigendorf und die Familie, sowohl insgesamt, im Westen als auch im Osten angesetzt.
Insgesamt
ne?
70 offizielle sogar. Und inoffizielle. Ganz besonders im Fokus standen auch die Eltern von Lutz Eigendorf, die letztlich immer zu ihrem Sohn auch gehalten haben. Da hat es nicht funktioniert, aber sie sind natürlich auch extrem bespitzelt und überwacht worden. Also noch einmal, Stasi hat alles aufgeboten, was da in ihrer Macht und ihren Möglichkeiten stand.
Ja, warum hatten Sie gerade, also Lutz Eigendorf war ja eigentlich kein Einzelfall, aber warum hatten Sie gerade ihn so offensichtlich auf dem Kieker?
Das hängt mit seiner Rolle als Hoffnungsträger zusammen, mit seiner Spielweise, die war sehr attraktiv. Und es hängt auch mit den ersten Reaktionen auch zusammen, die nun die Fans auch in der DDR zeigten. Also man merkte ja plötzlich, der Eigendorf war weg. Und die Leute haben ja dort auch nun Westfernsehen geschaut und Westmedien verfolgt. Und nun Eigendorf war, der hat in den Westen gemacht. Und da gab es auch Sprechchöre, der BFC Dynamo, also der Stasi, der Mielke-Verein, der war nun auch in der ehemaligen DDR nicht besonders beliebt. Und dann fragten die Fans, so wie die Fußballfans nun mal sind, wo ist eigentlich Eigendorf? Und in jeder Beziehung war das ein Pfahl, ein Nerv im Fleisch. Und es gibt eine Szene, die passt jetzt hier an der Stelle ganz gut hin. Da ist Eigendorf also auch schon in Braunschweig. Wir kommen ja gleich nochmal auf Kaiserslautern und auch Braunschweig, aber er ist dann schon in Braunschweig. Und wenige Tage vor seinem Unfall oder aber dem Mord, das werden wir ja noch diskutieren, gibt Eigendorf tatsächlich ein Interview in der Sendung Kontraste. Die Sendung Kontraste beschäftigte sich damals so ähnlich auch wie das ZDF-Magazin mit deutsch-deutschen Inhalten. Und Eigendorf war schon gewarnt worden von dem Trainer Jörg Berger, der auch aus der DDR geflüchtet war. Die haben gesagt, Lutz, gib keine Interviews. Aber Eigendorf war natürlich auch so als Fernsehen, das ehrte ihn auch und das schmückte und zierte ihn auch. Und er hat dann vor der Berliner Mauer ein Interview gegeben, wie gesagt, wenige Tage vor seinem Tod. Und wurde dann auch gefragt, warum er in den Westen geflüchtet war. Und da hat er gesagt, es ist für einen Fußballspieler letztlich einmal in seinem Leben die Chance, Geld zu verdienen, aber auch in einer Spielklasse zu spielen, in der Bundesliga, die nun also der DDR-Oberliga deutlich an Klasse überlegen ist. Und das hätte er, natürlich war es die Wahrheit und so hat er auch gedacht, aber es gibt halt starke Theorien, dass spätestens von dem Moment an Erich Mielke gesagt hat, jetzt muss dem Ganzen ein Riegel vorgeschoben werden. Also wenn er solche Interviews gibt, dann müssen wir auch bedenken, dass im Rahmen des deutsch-deutschen Sportkalenders damals viele deutsch-deutsche Begegnungen vorgesehen waren und immer schwebte wie ein Damoklesschwert die Gefahr über der Szene, es bleibt einer drüben. Und wenige Tage nach Eigendorfs Tod spielte ja der BFC Dynamo, also der Mielke-Club, beim VfB Stuttgart. Und wir kommen nachher noch drauf. Das ist aber das ganze Umfeld, die Gefahr. Und das bestärkt nun Theorien, die sagen, er sollte verschwinden.
Kommen wir nochmal aufs Private zu sprechen. Da gab es ja auch durchaus eine Ambivalenz. Einerseits wollte er die Familie zurück, also in den Westen holen. Aber er führte hier ja auch ein bisschen so ein Dolce Vita, hatte auch neue Liebesbeziehungen. Was weiß man darüber? Also da in der Bundesliga zu spielen, war sicher eine Motivation, aber wohl auch das Geld, das bessere Leben, sag ich mal.
Also es gibt ein Interview mit Karl-Heinz Feldkamp, dem damaligen Trainer vom 1. FC Kaiserslautern, wo er sich sehr, erhellend über Eigendorf äußert. Eigendorf kam zum 1. FC Kaiserslautern nach 79. Er spielte auch gut und er sog alles auf. Er wollte leben, er wollte schnelle Autos fahren, er wollte den Flugschein machen, das hat er dann später ja auch in Braunschweig gemacht. Er wollte Geld ausgeben, er hat das Nachtleben genossen. Seine Freundin Josie, die lernte er in Kaiserslautern kennen, die er später dann auch geheiratet hat, nachdem natürlich endgültig auch das Verhältnis zu seiner Frau zerrüttet war und es gar keine Kontakte mehr gab. Eigentlich, Bettina, nichts Spektakuläres, aber Feldkamp hat gesagt zu ihm, Lutz, bleib doch mal auf dem Teppich. Du bist in der Bundesliga, du spielst, du bist Stammspieler. Warum willst du jetzt fliegen? Warum willst du das? Warum willst du das? Und das hat er aber auch nicht eingesehen. Es war halt schon ein, dem Genuss zugewandter Lebenswandel. Und wir wissen ja auch, dass all das schon beobachtet wurde. Man hat das genau auf dem Schirm gehabt, wo seine Achillesfersen, wo seine Schwachstellen waren. Und dann wechselte er, weil er in Kaiserslautern dieses vielleicht nicht ganz so erfüllen konnte oder sich für ihn erfüllen konnte, wechselte er dann auch nach Braunschweig.
Er hatte ja überall Spitzel. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Das war ja auch im engsten Freundeskreis, genau wie bei seiner Familie in der DDR. Die besten Freunde waren im Grunde die SED-Spitzel.
Ja, insgesamt offizielle, inoffizielle, rund 70 Leute hat Heribert Schwan ermittelt, die alle auf Eigendorf angesetzt waren. Interessanterweise kriegten viele von dem, als er dann tot war, eine Belohnung. Aber die Akten aus den Jahren 80 bis 83, zumindest für einen zentralen IM, sind verschwunden. Das ist der berühmte IM-Schlosser Karl-Heinz Feldner.
Ein DDR-Boxmeister,
ein ehemaliger. Und das ist das Perfide, und das haben wir ja auch schon gesehen bei Eigendorfs Ehefrau. Es werden Menschen auf die Zielpersonen angesetzt, die man kennt sich. Und der I.M. Schlosser, Felgner, der war mit Eigendorf befreundet. Die kannten sich aus DDR-Zeiten, aus der Sportszene. Er war Boxmeister, wie du gesagt hast. Und ihm gelingt es, mit einer Legende, sowohl in Kaiserslautern als auch dann in Braunschweig, direkt in der Nähe von Eigendorf platziert zu werden. Also er hat Zugang zu seiner neuen Freundin und dann Frau. Er kann das dann neugeborene Kind, da hat er Zugang. Er sitzt auf dem Beifahrersitz. Er ist mit Eigendorf befreundet. Der vertraut ihm zu 100%. Und so eine Topquelle haben sie praktisch direkt neben Eigendorf platziert.
Henning, noch mal ganz kurz für alle, die es nicht wissen, ist ja schon eine Weile her. Was ist denn ein IM?
Ja, wenn man sich näher damit beschäftigt, dann benutzt man diese ganzen Floskeln und Formeln. IM, ja, der IM ist letztlich das Gros der Stasi-Spitzel, der sogenannte inoffizielle oder informelle Mitarbeiter. Man muss ihn unterscheiden von den offiziellen, letztlich von den offiziellen hauptamtlichen Kräften des Ministeriums für Staatssicherheit, die praktisch die gesamte Gesellschaft der DDR durchsetzt haben mit informellen Mitarbeitern. Das heißt, sind Menschen,
also Spitzeln im Grunde.
Spitzel, Menschen, die man angesprochen hat, die man gefügig gemacht hat, wo man Angriffspunkte sieht oder gesehen hat, so wie die wir jetzt auch schon gesehen haben. Man kennt Gabriele Eigendorf, man kennt Lutz Eigendorf, man ist befreundet, man kann eine Beziehung anbahnen. Da ist gegen Honorar, freie Mitarbeit letztlich, und Prämien sind informelle, inoffizielle Spitzeldienste geleistet worden. Und das Perfide ist eben, wir haben es mit Gesellschaften der Bundesrepublik, der DDR zu tun. Man spricht die gleiche Sprache. Man erkennt sich fast nicht einmal mehr am Dialekt. Ja? Man hat die gleiche Kultur. Man kann sofort eintauchen. Auch das System, auch die Gesellschaft der Bundesrepublik ist durchsetzt gewesen mit Spitzeln, offiziellen. Das sind Offiziere im besonderen Einsatz gewesen, aber natürlich in der Hauptsache auch inoffiziellen IMs.
Und Lutz Eigendorf hat ja auch seinem Freund Karl-Heinz Felgner vertraut. Er hat nicht geahnt, denke ich, dass er es da mit einem Spitzel, einem IM zu tun hat. Und der hat ja auch alles aus Baldowert im Grunde, ne? Also sogar Fahrtstrecken, Lebensgewohnheiten. Warum hat die Stasi, da kann man sich natürlich fragen, warum hat es die Stasi interessiert, wann Lutz Eigendorf morgens sein Haus verlässt, welchen Weg er zum Training nimmt. Das wurde ja alles der Stasi mitgeteilt. Der Felgner muss ja praktisch rund um die Uhr auch seine Lebensgewohnheiten da ausgekundschaftet haben.
Es führt mich im Grunde genommen zu meiner Theorie des ganzen Geschehens, diese gute Frage, dass ich sage, wir wissen bis heute nicht, es gibt den ultimativen Beweis nicht, wie es gewesen ist. Wir diskutieren das ja gleich noch. Aber ich sage, es war alles vorbereitet. Es hätte. Und es ist vielleicht geschehen. Und das sieht man an der Antwort auf deine Frage. Sie hatten ja nicht nur den Ian Schlosser, der letztlich alles tun konnte, weil er bis in den Intimbereich, bis in den Privatbereich, bis in sein Auto, bis in seine Wohnung, bis in die intimsten Kontaktpersonen praktisch vordringen konnte. Es waren ja wie die Fliegen, wie die Motten um das Licht waren ja die IMs um Eigendorf herum.
Er ahnte es vielleicht, aber er hat es nicht konkret gewusst.
Er ist gewarnt worden. Also so Leute wie Jörg Berger, die haben gesagt, gib keine Interviews, du wirst überwacht. Das ist so, wir wissen es. Er muss wohl auch befürchtet haben, dass er entführt werden soll. Aber er hat sich in der Chuzpe des jungen Mannes, des Leistungssportlers, dem steht die Welt offen. Der kann und will sich alles erlauben. Der hat sich unangreifbar gefühlt. Und es gibt ja auch die Bilder und die Interviews, da sieht man das förmlich. Der hatte aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Er wusste, mit wem er sich anlegte. Und vielleicht hat er in der letzten Konsequenz die ganz große Gefahr, in der er steckte, dann doch auch nicht so ernst genommen, wie es notwendig gewesen wäre. Also vielleicht noch abschließend, ein Haufen übles Gesindel, hätte ich fast gesagt, die also ihre Großmutter und ihre Schwiegermutter verkauft hätten, um Eigendorf herum, die für 50 Mark oder 100 Mark oder 200 oder 300 Mark, auch dann in Braunschweig, alle Wegstrecken von Eigendorf ausgekundschaftet haben. Also man wusste genau, er wohnte also in Grassel im Landkreis Gifhorn, er war oft am Flughafen, da gab es auch eine Kneipe, Cockpit. Dann musste er natürlich zum Stadion. Man wusste am Eintrachtstadion, Hamburger Straße, da war die große Shell-Tankstelle. Das heißt, wann Training war, alle die Uhrzeiten, was man nach dem Training tat. Man traf sich bei Conny in der Kultkneipe. Wann war Eigendorf da, wann waren die Spieler da, wann war der Trainer da, die waren immer alle da. Man hat die Presse, die Medien, studiert, analysiert, war er in Form, war er gut drauf, war er schlecht drauf. Man wusste alles. Ich komme zu meiner Theorie, wir werden sie noch näher ausbreiten. Es war alles vorbereitet.
Fragt sich sonst, was will die Stasi mit solchen Informationen, wohin fährt und welche Strecke er dazu nimmt.
Alles war möglich. Ja, Eigendorf hätte gefährlich werden können. Eigendorf konnte ab einem bestimmten Zeitpunkt, der war meines Erachtens in Kaiserslautern sogar schon gekommen, aber spätestens in Braunschweig, wenn es nötig war, konnte man Eigendorf eliminieren.
Aber lass uns noch mal zu seiner Rolle als Eintrachtspieler, auf die Rolle als Eintrachtspieler zu sprechen kommen. Welchen Stand hatte er denn hier bei Eintracht Braunschweig? Du hast schon mal kurz erwähnt, warum er nach Braunschweig gekommen ist. Vielleicht kannst du das noch mal schildern. Und war er hier auch ein Star? War überhaupt die Eintracht? Ich glaube, die spielte ja auch damals noch in der ersten Bundesliga, wenn ich mich da recht erinnere. Das heißt, das war ja auch noch ein Verein, der durchaus Renommee hatte. Also hat er natürlich heute noch, aber
also Bettina, wenn ich dir das
in einer
mal
höheren
ganz klar,
Klasse gespielt
ganz klar
hat.
Mal sagen darf, ein großes Renommee. Ein Eintracht Braunschweig in den 70er Jahren und zumindest am Anfang der 80er Jahre einer der großen Traditionsvereine. Der Niedergang begann ja dann erst 84, 85 mit dem Abstieg. 3 Jahrzehnte ohne Erstligafußball, bis Lieberknecht kam. Aber das ist ein anderes Thema. Wir reden damals von einem großen Verein in der Bundesliga. Eintracht Braunschweig hat in den 1970er Jahren noch einmal anknüpfen können an die großen Leistungen von 1967.
Da wurde Eintracht Deutscher Meister, so viel weiß ich auch.
Ja. Eintracht Deutscher Meister und dann in den 70er Jahren, da wäre es fast noch mal gelungen. Wir haben das Jägermeister-Trikot, wir haben die Paul-Breitner-Geschichte mit Ronny Worm, Nationalspieler, gekauft. Aber 1980 steigt Eintracht Braunschweig ab, steigt aber sofort wieder auf und kann aber nicht mehr so an die ganz großen Leistungen anknüpfen. Und der Eigendorf-Transfer, das ist nochmal der Versuch für 400.000 D-Mark, ja, ist nochmal der Versuch, nochmal sowas Ähnliches wie den Breitner-Coup, der ja auch nicht richtig funktioniert hatte, nochmal anzubahnen. Aber Eigendorf, Eintracht Braunschweig und Eigendorf, das funktioniert einfach nicht. Ich habe ein Interview gemacht mit Uli Maslow, dem damaligen Trainer von Eintracht Braunschweig. Und er hat gesagt, wir haben uns von Lutz mehr versprochen. Zunächst mal ist er schon mit einer Fußverletzung auch gekommen. Die musste erst auskuriert werden. Er hat dann auch insgesamt nur 8 Spiele
verletzt. Er war ja recht häufig verletzt, ne? Also häufig, das hat ja seine Karriere doch empfindlich gestört.
Verletzungsanfällig. Und immer wieder kam Kritik an seinem Lebenswandel auf. Und er ist auch nicht wirklich integriert in die Mannschaft in Braunschweig gewesen. Er führte da mehr auch ein Eigenleben. Und wie gesagt, seine Träume waren das Fliegen in Braunschweig, in Waggum am Flughafen. Machte er dann ja auch den Flugschein, war nachts lange unterwegs im Magniviertel, suchte auch eigene Kreise und Freundschaften, auch unabhängig von der Mannschaft, isolierte sich da auch etwas und fasste nie richtig Fuß. Und Eintracht Braunschweig hatte den Erfolg, den sie sich erhofft hatten, nicht. Sie sind in der Saison 82-83, in der dann ungefähr anderthalb Monate nach Eigendorfs Tod auch Uli Maslow dann entlassen wurde, gehen musste, in der Saison sind sie 15. geworden. Dann 83, 84, nochmal 9. und dann 84, 85 abgestiegen und dann, wie gesagt, drei Jahrzehnte Diaspora, unter der wir ja hier in Braunschweig alle gelitten haben. Aber bis heute ist die Eigendorf-Geschichte, so tragisch wie sie ist, eine große politische und auch sportpolitische Geschichte, die mit Eintracht Braunschweig verbunden ist.
Kommen wir noch jetzt mal der Unfall nähert sich sozusagen. Und zwar sind fast 4 Jahre vergangen, als der Unfall passiert, 1983, vier Jahre nach der Flucht. Was für ein Motiv könnte denn die Stasi gehabt haben, wenn wir mal von der Mordtheorie ausgehen, ihn ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt, nach 4 Jahren, ermorden zu lassen?
Ja, gibt es
da ein Motiv?
Wir hatten das schon angesprochen. Also zunächst mal erinnere ich an meine Theorie, alles ist möglich, alles ist vorbereitet. Der Mann ist Staatsfeind Nummer 1. Er gilt als Verräter. Also das Buch von Heribert Schwan lautet Tod dem Verräter. Und wir haben ja auch mehrfach schon Serien über den Fall Eigendorf in der Braunschweiger Zeitung veröffentlicht. Und einmal habe ich die Überschrift gemacht, Tod dem Verräter. Da meldeten sich auch gleich schon die Leser und haben gesagt, ja, wie könnt ihr denn das so übernehmen? Und haben wir dann auch eine kleine Korrektur gebracht. Tod dem Verräter soll erstmal die Dringlichkeit, die Brisanz des Themas klar machen, aber man hätte das nicht so wählen sollen. Also er war im Fadenkreuz, er war eine potenzielle Gefahr. Man wusste auch nicht, wo dieses Sprunghafte im Eigendorf, in welcher Weise sich das noch gegen die DDR hätte wenden können. Und bitte nicht zu vergessen, Mielke war verletzt. Mielke war ein Tschekist. Die Tscheka, das sind im Grunde genommen stalinistische Geheimpolizeimethoden mit Mord und Totschlag. Mit Zersetzung, Mord und Totschlag. Und der Verräter ist dem Tod geweiht. Das heißt, das ist Mielkes Welt, in der er lebt. Wir haben ja auch gesehen, wie Eigendorf groß geworden ist.
Heribert Schwan vermutet ja auch einen konkreten Anlass für den Mord, so es dann einer gewesen sein sollte. Denn den, dass am 8. März 1983 ein Freundschaftsspiel zwischen Dynamo Berlin und dem VfB Stuttgart stattfinden sollte. Warum macht Heribert Schwan das daran als möglichen Mordmotiv fest?
Wir hatten das schon angedeutet. Das ist im Grunde genommen der schwerende Pfahl im Fleisch. Dass die Gefahr ist, im deutsch-deutschen Sportkalender finden viele Kontakte statt und es können DDR-Sportler im Westen bleiben. Bitte, wir reden jetzt von März 1983.
Also es war, das Spiel sollte ja
wenige Tage.
3 Tage ja. stattfinden, nachdem Eigendorf diesen schweren Unfall, diesen tödlichen Unfall hatte.
Zumindest war damit erreicht worden, dass an dem Tag, an dem die DDR-Spieler wieder im Westen waren, in Stuttgart spielten, da waren die westlichen Zeitungen voll mit Schlagzeilen, Eigendorf tot. Und das muss den Leuten ja durch Mark und Bein gegangen sein. Und natürlich ist das die Theorie von Heribert Schwan, die ich nicht zu 100% teile. Seine Theorie ist, das war die ultimative Drohung, das war die ultimative Warnung. Wenn ihr geht, dann ist euer Leben in Gefahr. Das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Dass Ostsportler im Westen bleiben, das war immer ein Problem. Also zum Beispiel der Turner Klaus Thüne in den 1970er Jahren. Im November 83, wenige Monate nach Eigendorfs Tod, Falco Götz und Schlegel bleiben in Leverkusen.
Wer war das?
Nationalspieler der DDR, die dann in Leverkusen bleiben, die dann eine tolle Rolle noch jahrelang in der Bundesliga gespielt haben. Also vor Eigendorf und nach Eigendorf sind Sportler im Westen geblieben. So überragend war ja im Grunde genommen die Aussicht, in Freiheit Leistungssportler und Spitzensportler zu sein. So sehr könnte man natürlich auch der Meinung sein, dass Mielke letztlich gesagt hat, pass auf, wir setzen mit Eigendorf, wir statuieren ein Exempel und jetzt traut sich keiner mehr.
Das scheint dann ja aber nicht der Fall gewesen zu sein.
Ich glaube das persönlich gar nicht, weil wenn das zu offensichtlich gewesen wäre, und es ist ja schon recht offensichtlich, wir reden ja heute noch darüber, 30, 40 Jahre später, reden wir intensiv darüber. Man muss sich mal zurückversetzen, in welcher Zeit wir uns gerade befinden, 83. Die DDR steht einerseits politisch noch voll im Saft, hat aber wirtschaftlich schon massive Schwierigkeiten. Sie sind auf die Wiesen angewiesen. Schalko Lutkowski, der Mensch für die kommerzielle Koordination, muss die Millionen in die Wiesen ranholen. Es wird heimlich mit Franz Josef Strauß verhandelt. Der Westen fädelt den Milliardenkredit an die DDR ein. Man stellt sich nur einmal vor, in einer solchen sensiblen Phase, ja, wo es noch 6 Jahre bis zur Wiedervereinigung sind, 6, 7 Jahre bis zur Wiedervereinigung sind, kommt heraus, dass also im Mielke-Auftrag in Braunschweig ein Spitzensportler, ein Bundesliga-Fußballer ermordet wird. Das spräche gegen manche Theorie.
Jetzt ist es ja doch so, dass die Ermittlungen ergeben haben, es handelt sich um einen Unfall. Also die Staatsanwaltschaft ist ja nicht von, ist der Mordtheorie ja nicht oder dem Mordverdacht nicht gefolgt, sondern das Verfahren wurde ja eingestellt und als Unfall eingestuft. Welche Indizien hat denn Heribert Schwan herausgefunden, die seiner Meinung nach doch auf einen Mord hindeuten könnten? Das geschah dann ja auch erst nach der Grenzöffnung, nach der Möglichkeit, Einsicht in die Stasi-Akten zu nehmen. Was hat Heribert Schwan denn da für Ergebnisse vorgelegt?
Also er hat selbst geforscht und hat auch forschen lassen in den Stasi-Akten. Und da ist ihm tatsächlich ein sensationeller Fund gelungen, auch mit Hilfe eines Mitarbeiters der Stasi-Behörde, dass zwar die einschlägigen Eigendorf-Akten, insbesondere über den IM Schlosser, von 80 bis 83 verschwunden sind, aber in einem anderen Zusammenhang, wo es nämlich in der Terrorabwehr um Tötungsarten geht, ist tatsächlich gelungen, ein brisantes Dokument, ein Notizzettel in den Unterlagen zu finden. Also offensichtlich haben Stasi-Experten diskutiert, wie man Leute um die Ecke bringen kann. Also mit Vergiften im Raum und mit verschiedenen Tötungsmethoden. Und unter anderem findet sich dort auch ein Vermerk, verblitzen, Gedankenstrich, Eigendorf. Das heißt, das ist ja schon sehr bemerkenswert, dass Tötungsarten diskutiert werden und in diesem Zusammenhang, sagen wir mal, vielleicht unbedachterweise sogar der Name Eigendorf mit Handschrift dazu geschrieben wird. Und das hat den Heribert Schwan, der nun in seiner Forschungsmethode, so drücke ich das jetzt mal aus, sehr stark immer an dem Ziel orientiert ist, das er sich selber gesetzt hat. Es gibt zwei Methoden in der Forschung. Die eine Methode in der Forschung ist, dass man ergebnisoffen forscht. Und die andere Methode ist, dass man einfach letztlich auf ein Ziel hinforscht und dass man es auch punktgenau dann beweisen kann. Und er meint, in diesem Beleg den Beweis nun gefunden zu haben. Und darum herum hat Heribert Schwan eine zugegeben faszinierende Mordtheorie konstruiert, für die es aber auch keinen Beweis gibt.
Wie verlief denn der letzte Tag im Leben von Lutz Eigendorf?
Samstag, 5. März 1983, Bundesligaspieltag. Hamburger Straße, Eintrachtstadion. Eintracht Braunschweig, VfL Bochum. Die Erwartungen sind groß. Eigendorf sitzt auf der Bank. VfL Bochum gewinnt 2-0 in Braunschweig. Das Hinspiel war noch in Bochum, 2-0 für Eintracht ausgegangen. Läuft nicht. Zuschauer brüllen, aufhören, aufhören. Eigendorf völlig frustriert auf der Bank. Und Maslow sagt nach Spielschluss zu ihm: Lutz, du bist nicht in Form, baller dich nicht wieder so zu. Und auch Hans Jecker, der damalige Eintracht-Präsident, mittlerweile verstorben, schaltet sich ein. Er weiß, dass dieser Luxustransfer, diese großen Hoffnungen, die man auf Eigendorf gesetzt hatte, das muss noch irgendwie klappen. Er sagt zu ihm: Lutz, also das sind alles Ergebnisse von Interviews, die wir geführt haben und die auch andere geführt haben. Er sagt: Lutz, ich setze mich beim Trainer ein, nimm dir das nicht so zu Herzen, es läuft gerade nicht so gut, du spielst beim nächsten Mal. Und es wird ja auch diskutiert in den verschiedenen Befragungen, Zeugenbefragungen, Interviews, die zigfach ja hinterher stattgefunden haben, wie viel Bier wurde dann noch getrunken, wie viel Alkohol. Also zunächst mal setzt sich Lutz Eigendorf in seinen Alfa Romeo, teurer Sportwagen, auch das wurde beäugt, dass er nun das schnellste und teuerste Auto fuhr. Das knüpft an das an, was wir vorhin gesagt haben. Also nach jetzigem Kenntnisstand schaut er noch mal kurz bei Conny rein, zum gemütlichen Conny, Eintracht-Kneipe, trinkt da wohl 2 Bier, sagt Conny, mittlerweile auch verstorben, hat uns das im Interview der Braunschweiger Zeitung noch mal gesagt, 2 Bier. Dann fährt er wohl nach Hause, nach Grassel in den Landkreis Gifhorn, schaut wohl die Sportschau, kümmert sich um das neugeborene Kind und fährt dann noch einmal zum Flughafen in die Kneipe, in die Gaststätte Cockpit und trifft sich mit seinem Fluglehrer. Also Eigendorf hat in Braunschweig dann den Flugschein angefangen und stand auch kurz davor, letztlich ihn zu Ende zu führen. Und am nächsten Morgen, Sonntag, 6. März 1983, sollte der erste Überlandflug für Eigendorf stattfinden, gemeinsam mit dem Fluglehrer. Davon hat der Fluglehrer später berichtet. Auch das, wir nähern uns jetzt der ominösen 22-Uhr-Marke, auch da seien noch mal 2 Bier getrunken worden. Wir erinnern uns, später ist die Rede davon, dass Eigendorf, also du hast es gesagt, Bettina, 2,2 Promille im Blut.
Ist denn das erklärbar? Also es sagen ja viele Zeugen, er hat gar nicht so viel getrunken. Das kommt nicht hin.
Wenn er bei Bier und bei Wein geblieben ist, so viel kann er an dem Abend oder in der Nacht nicht getrunken haben. Aber da sind halt noch viele Fragezeichen.
Und in welcher Stimmung war er denn? Also du hattest ja schon geschildert, bei dem Spiel war er sehr frustriert. Er saß auf der Bank, er konnte nicht spielen. Aber er wurde aufgemuntert. Also dass er jetzt, sagen wir mal, aus Frust sich betrunken hat und gegen den Baum gefahren sein könnte, das hielten ja Zeugen für nicht so wahrscheinlich.
Oder? Also es ist schwierig, sich in Menschen hineinzuversetzen, ja. Aber wenn ich am nächsten Morgen vorhabe, meinen ersten Überlandflug nach Westerland auf Sylt zu fliegen, dann ballere ich mich eigentlich in der Nacht vorher nicht mehr so zu. Und wie gesagt, Fluglehrer und Eigendorf gehen auseinander dann im Cockpit und gegen 22 Uhr gegen 23 Uhr passiert der Unfall und das ist dann die ominöse Stunde, die also Anlass jetzt für viele Spekulationen gibt. Also wir wissen in der Tat nicht, was in der Stunde passiert ist.
Das bleibt rätselhaft, eine Blackbox. Welche Theorie hat denn Heribert Schwan da entwickelt?
Wir haben über Heribert Schwan schon gesprochen. Er ist ein WDR-Dokumentarredakteur, also ein begnadeter Rechercheur auch. Sehr fleißig, sehr umtriebig. Ist ja auch bekannt geworden später dann für die Memoiren, für die Erinnerung von Helmut Kohl und lag dann ja auch vor Gericht bis in höchste Instanzen mit der Witwe. Maike Kohl im Rechtsstreit, aber es ist ein anderes Thema. Er hat mit einer unglaublichen Akribie, aber auch mit einer großen Zielstrebigkeit eine Mordtheorie oder einen Mordkomplott praktisch zu beweisen, letztlich versucht, diese Stunde zu rekonstruieren. Was sind seine Ausgangsbedingungen? Seine Ausgangsbedingungen sind, ich hatte auch schon darauf hingewiesen, alles ist für den Mord, für das Ausschalten, das Eliminieren vorbereitet. Nun, sagt Heribert Schwan, der Zeitpunkt ist gekommen. Das fiese Interview in Kontraste, wir haben darüber geredet. Bundesliga ist besser als die DDR-Oberliga. Steht an der Mauer, gibt große Interviews, obwohl er gewarnt worden war, das nicht zu tun. Wenige Tage später, BFC Dynamo spielt beim VfB Stuttgart. Das ist die ultimative Warnung, wenn das Ganze funktioniert. Wir haben natürlich auch die Faktoren, die dagegen sprechen, auch aufgezählt. Also was passiert in dieser Stunde? Erstens, wir wissen es nicht. Wir haben bis heute keinerlei Beweise und Hinweise darauf. Heribert Schwan fußt mit seiner Theorie auf der Unterlage, in den Stasi-Unterlagen, verblitzen Eigendorf. Er geht jetzt davon aus...
Was heißt denn verblitzen?
Genau, er geht jetzt, das kommt jetzt sofort... Er geht davon aus, dass Eigendorf vor dem Restaurant Cockpit gekidnappt wird, also letztlich in irgendeiner Form festgehalten oder in seinem Auto festgehalten wird. Man flößt ihm etwas ein, und zwar flößt man ihm Alkohol ein oder Gift, das ihn in diesen erschütternden Zustand bringt, der ihn in kurzer Zeit auf diese 2,2 Promille bringt. Und dann lässt man ihn frei und jagt ihn los. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und Eigendorf gibt Gas. Er muss, wenn er vom Flughafen will, so wie er fährt, wie sein Kurs fährt, muss er über die Forststraße. Das weiß man einerseits. Andererseits ist das aber auch eine Schwachstelle in der Theorie. Er ist halt genauso gefahren, wie man vermutet hat. Er muss über die Forststraße und dort wird mit hohem Tempo gefahren, das ist also autobahnähnlich. Und verblitzen heißt, in dem Zustand, in dem er sich befindet, blendet plötzlich Blendscheinwerfer, und zwar in der Qualität eines Flutlichtmastes, so würde ich jetzt mal sagen, plötzlich auf. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges sieht nichts mehr. Er ist geschockt, er ist geblendet und fährt nun ausgerechnet da an der Stelle, wo er geblendet wird, also es muss perfekt ausgekundschaftet worden sein, fährt er frontal gegen diesen Baum an jener Stelle, an der ja dann praktisch im nächsten Jahr, nach 40 Jahren, eine Gedenkstätte für Eigendorf errichtet werden soll. Das ist die Theorie.
Nach der Grenzöffnung hat die Staatsanwaltschaft in Berlin ja die Ermittlungen nochmal aufgenommen. Was ist denn dabei rausgekommen, nachdem die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ja in Richtung Mord nicht weiter ermittelt hat?
Also wir sprechen jetzt von 2010 und 2011. Also da hat ja auch wegen anderer Delikte der I.M. Schlosser, Karl-Heinz Felgner, vor Gericht gestanden in Nordrhein-Westfalen und hat sich auch damit gebrüstet. Ja, sagt er, ich hatte einen Mordauftrag der Stasi, ich sollte Eigendorf umbringen. Gleichzeitig gibt es aber Zweifel an dieser Figur, denn es kann auch sein, dass das einfach ein Wichtigtuer ist und der sich nur nochmal in den Mittelpunkt spielen wollte und vielleicht auch von irgendwelchen anderen Dingen ablenken wollte. Er sagt, ich hatte den Mordauftrag, habe ihn aber nicht ausgeführt. Und dann 2011 hat ja die Staatsanwaltschaft Berlin alles nochmal aufgegriffen, aber Eigendorf liegt ja in Kaiserslautern begraben. Er hat also die Exhumierung eben abgelehnt, weil man nicht der Meinung war, dass das noch etwas bringen könnte. Und die Staatsanwaltschaft sah und sieht keine neuen Angriffspunkte oder Anhaltspunkte, den Fall noch einmal aufzurollen.
Du hast dich jetzt ja sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, auch Zeugen schon in der Vergangenheit dazu gehört, Interviews geführt. Was ist denn deine persönliche Meinung?
Ja, ich hatte das ja schon vorbereitet. Also ich persönlich glaube, dass es ein Unfall war. Ich glaube, dass die Menschen sind nicht so authentisch, hermetisch, dass wir genau in Eigendorfs Kopf hineingucken konnten. Natürlich war er frustriert an dem Spieltag und man weiß nicht, wen er noch getroffen hat. Er hatte vielfältige Kontakte, vielleicht hat er auch noch jemanden getroffen. Zwischen 10 und 11. Das hat mir der Oberstaatsanwalt Grasemann auch so nahegelegt und hat mir das erklärt und hat es aus juristischer Sicht eben auch begründet. Man glaubt, dass letztlich konkret diese Ermordung so nicht stattgefunden hat. Aber ich habe auch mit meinem früheren Chef Jochen Döring, dem damaligen Sportchef in den 80er Jahren der Braunschweiger Zeitung, darüber gesprochen. Und er selbst ist im Buchenwald bei den Kommunisten inhaftiert gewesen. Und der Jochen Döring sagte zu mir, Henning, dem Erich Mielke ist alles zuzutrauen. In dem Moment, wo er gekränkt war, in dem Moment, wo Leute eingeschüchtert werden sollten, das war im Portefeuille, das machen die, das war möglich, ich glaube das. Und deshalb jetzt erst meine Antwort. Es war möglich. Es war auf perfide Weise vorbereitet. Es hätte so sein können. Und der letzte Beweis fehlt uns aber leider. Und ich glaube, dass die Hauptsache ist die, was man sich daran erinnert, dass man niemals vergisst, wie zum Beispiel 70 Menschen darauf angesetzt gewesen sind, jemanden, der allein, weil er aus freiem Willen sein Land gewählt hat oder seine Sportart gewählt hat oder die Freiheit gewählt hat, dass er mit diesem Aufwand bedroht und bewacht wird, bis hin zu der Frage, dass man es auch nicht ausschließen kann, dass Eigendorf tatsächlich ermordet worden ist. Niemand kann das ausschließen. Deswegen lohnt es sich vom nächsten Jahr an, 5. März, 6. März, 7. März, 1983, 2023, lohnt es sich einfach daran, in Braunschweig auf der Forststraße an Lutz Eigendorf zu erinnern
Es gibt da ja auch eine Initiative zu. Ne? Vielleicht kannst du das noch mal kurz schildern,
ja.
Wer da auch ja. aktiv ist, dass das eben genau das, was du geschildert hast, nicht in Vergessenheit gerät. Ja,
wir werden das als Redaktion auf jeden Fall unterstützen, weil es wird auch von Eintracht Braunschweig unterstützt. Bei Eintracht Braunschweig ist bis heute die Erinnerung an das ganze Geschehen sehr wach und wird auch wach gehalten, auch von den Archivaren dort, und man unterstützt das. Man unterstützt auch die Bestrebungen des Ortsteilheimatpflegers Thorsten Wendt dort in Querung mit der Gedenkstätte. Auch der Bezirksrat unterstützt das. Es geht da jetzt noch um ein paar Details, das werden wir auch noch als Zeitung noch ein bisschen aufgreifen und unterstützen. In welcher Form kann man dort erinnern? Schließlich soll ja eine solche Gedenkstätte nicht auch ein neues Verkehrshindernis schaffen können. Und an welchem Punkt ist es eigentlich ganz genau? Das müsste man nochmal genau schauen. Spannend ist ja auch, dass die Zeitung Elf Freunde den Ort, die Kurve in der Forststraße, als einen der legendären Orte des Fußballs, natürlich auf tragische, negative Weise, auserkoren hat und bis heute auch Fußballenthusiasten, sage ich mal, und Fußballinteressierte aus ganz Deutschland in die Forststraße kommen, um zu schauen, wo ist Eigendorf ums Leben gekommen.
Henning, vielen Dank, dass du nochmal an diesen doch sehr tragischen, auf alle Fälle tragischen Fall erinnert hast, unabhängig davon, ob es sich jetzt um Mord oder Unfall gehandelt hat. Die Antwort werden wir wahrscheinlich nicht mehr finden. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und wir hoffen, Sie zum nächsten Podcast unserer Zeitung wieder begrüßen zu können.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.